Ja, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir machen heute weiter in unserer Predigtreihe, die wir angefangen haben durch die Psalmen. Wir springen ja ein bisschen durch die Psalmen und kommen heute zu Psalm 19. C.S. Lewis, das ist ja der bekannte Literaturprofessor, hat mal gesagt, ich halte Psalm 19 für das größte Gedicht in den Psalmen und für eines der großartigsten Gedichte der Welt. Das stimmt, von diesen Psalmen, von den 150 Psalmen, sticht der Psalm 19 sicherlich auch heraus. Und ich würde sagen, er sticht mit noch zwei anderen Psalmen heraus, wenn es um das Wort Gottes geht. Nämlich Psalm 1 betont das Nachdenken über das Wort Gottes und Psalm 119. Und wenn ihr euch das leicht merken wollt, Psalm 1, Psalm 19, wenn man die zusammensetzt, Psalm 119, diese drei Psalmen betonen das Wort Gottes. Also schlagt mit mir auf Psalm 19 und wir lesen den ganzen Psalm. Psalm 19. Wir hören auf Gottes ewiges Wort. Dem Vorsänger ein Psalm Davids. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag. Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein. Sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt, und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Und auch vor Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Es gibt ja Informationen, die können wir nicht verpassen. Ich denke, ihr habt das mitbekommen, dass in den letzten Jahren diese Warnmeldungen auf unseren Handys ankommen. Ob du dein Handy lautlos hast oder nicht, ob du im Unterricht sitzt oder nicht, es ist egal, überall wirst du es hören, wenn irgendwo eine vielleicht Übung gemacht wird oder wenn eine Katastrophe ausbricht, Katastrophenfall ausbricht. Und dann gibt es Informationen, die du vielleicht nicht verpassen kannst, aber es gibt auch Informationen, die du nicht verpassen willst. Ja, wenn die Sommerzeit beginnt wieder und der ein oder andere plant seine Urlaubsreise und für uns geht es dieses Jahr nach Südfrankreich und wir haben schon mal so ein bisschen geguckt im Internet, was sollten wir in der Gegend dort nicht verpassen? Wir wollen es nicht verpassen, wenn wir schon einmal dort in der Gegend sind. Und dann gibt es Informationen, die solltest du nicht verpassen, einfach weil sie wichtig für dich sind. Wir waren mal als Familie auf einem Missionseinsatz in einem afrikanischen Land, wo es nicht ganz ungefährlich war. Und da haben wir uns ganz bewusst auf die Liste setzen lassen von der deutschen Botschaft. Wenn irgendwas passiert in dem Land, dann sollten wir informiert werden. Das heißt, diese Informationen, die sollten wir absolut nicht verpassen. Und in diesem Predigtabschnitt heute geht es auch um Informationen. Hier ist ein Gott, der uns Informationen gibt, der zu uns spricht. Informationen, die wir nicht verpassen können, die wir nicht verpassen wollen und die wir auch nicht verpassen sollten. Denn ein Thema zieht sich durch diesen Psalm durch wie ein roter Faden. Das ist nämlich das Sprechen oder das Verkündigen. Ja, der Himmel spricht über Gott, das sind die Verse 2 bis 7. Aber dann sind die Verse 8 bis 11, wo Gott selber redet in seinem Wort, in der Schrift. Und deshalb sprechen Theologen manchmal davon, dass Psalm 19 von zwei Büchern Gottes spricht. Das erste Buch Gottes, das ist die Natur, die Schöpfung. Und dann das zweite Buch, die Offenbarung Gottes, die Bibel, die wir haben, die spezielle Offenbarung Gottes. Aber vielleicht habt ihr schon gemerkt, dieser Psalm geht weiter als nur diese zwei Bücher. Es geht nicht nur um zwei Bücher, ich würde sogar sagen, es geht um drei Bücher. Die Verse 12 bis 15 sind eigentlich wie das Gebet, sind die Antwort des Davids auf diese zwei Bücher Gottes. Hier betet David zurück zu Gott. Das heißt, zum Buch der Schöpfung, zum Buch der geschriebenen Offenbarung, kommt das Buch eines geheiligten Lebens, kann man so sagen. Hier im dritten Teil erscheint der Psalmschreiber selbst, wenn vielleicht nur indirekt, mit dein Knecht in Vers 12. Also wir haben hier die Schöpfung verkündigt, ohne Worte über Gott. Dann haben wir die Bibel und da redet Gott in Worten. Und dann haben wir den Beter, er redet mit seinen Worten zu Gott. Und das ist eine interessante Reise, dieser Psalm hier macht, nämlich von der Weite des Himmels, man kann sagen, er guckt eigentlich nach oben in den Versen 2 bis 7, dann schaut er runter zum Gesetz Gottes, die Verse 8 bis 11 und schließlich kann man sagen, die Verse 12 bis 15, da guckt er nach innen. Und diese dreifache Bewegung spiegelt sich tatsächlich auch in der Verwendung des göttlichen Namens wider. Wir haben in dem ersten Teil, in den ersten Versen, nämlich die Verse 2 bis 7, da kommt die Gottesbezeichnung nur einmal vor und das in Vers 2. Die Herrlichkeit Gottes, der Schöpfergott, der starke Gott. Im zweiten Teil, in Versen 8 bis 11, kommt der Gottesname sechsmal vor. Und das wird in den meisten Bibeln von uns wahrscheinlich mit Herr in Großbuchstaben deutlich. Das ist der Name des Bundesgottes Israels, mit dem Gott sich seinem Volk bekannt gemacht hat. Und im dritten Teil, kann man sagen, haben wir nur einmal den Begriff Herr. Und der in Vers 15, und hier ist es nicht nur irgendein Herr, hier ist es mein Fels und mein Erlöser. Dieser Herr wird hier beschrieben. Und wir wollen diesen Weg heute gehen, in diesem Psalm, diesen Weg wollen wir nachgehen, weil Gott sich mitgeteilt hat. Das ist die Überschrift über die heutige Predigt, weil Gott sich mitgeteilt hat, nämlich in den Versen 1 bis 7, in der Schöpfung, und deshalb kannst du seine Welt nicht ignorieren. Verse 8 bis 11, Gott hat sich mitgeteilt in seinem Wort. Du willst sein Wort nicht ignorieren. Und dann in den Versen 12 bis 15, Gott hat sich mitgeteilt in deinem Leben. Du solltest sein Werk nicht ignorieren. Und beginnen wir damit mit den ersten 7 Versen. Gott spricht in der Schöpfung zu dir. Und die Verse 2 bis 7 sind die Offenbarung Gottes in der Schöpfung. Die Aussage hier ist, dass der Himmel Zeugnis ablegt von der Existenz Gottes. Darüber hinaus noch von der Herrlichkeit dieses Schöpfers. Die Sterne, die Sonne, die alle sind so herrlich, dass derjenige, der die gemacht hat, noch herrlicher sein muss. Wenn wir die Phänomene der Natur, der Schöpfung untersuchen, dann müssen wir feststellen, es gibt jemanden, der dies gemacht hat. Und der eine oder andere hat das vielleicht mitbekommen, in den letzten Jahren gibt es sogar Polarlichter hier bei uns in unseren Regionen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich habe mittlerweile so eine App, die es dann anzeigt, wenn es irgendwo hier in der Gegend Polarlichter gibt, dass man das sehen kann. Und gerade diese Polarlichter, dieses Leuchten in verschiedenen Farben am Himmel, ist doch auch etwas ganz, ganz Herrliches, oder? Und die Bibel sagt uns, diese Schöpfung verkündigt Gott. Aber ehrlicherweise müssen wir sagen, wenn wir in diesen Abschnitt schauen, sagt uns dieser Abschnitt gar nicht mal so viel darüber, was die Schöpfung jetzt genau über Gott sagt, sondern was dieser Abschnitt hier deutlich macht, ist, wie die Schöpfung es tut. Ja, wir wissen zwar, dass Gott existiert und dass er herrlich sein muss, aber seine konkreten Wesenseigenschaften stehen hier in den ersten 7 Versen noch gar nicht so im Fokus. Wie redet Gott in der Schöpfung? Und es sind drei Wörter, die mit un beginnen, die ich uns vorstellen möchte. Zunächst mal redet Gott universell durch die Schöpfung. Und das zeigt uns Vers 2. Dort steht, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Und dann kommen die Verse 5 bis 7, die diesen universellen Gedanken betonen. Ich lese sie nochmal vor. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Also kurz gesagt, Gott teilt sich durch den Himmel und durch die Sonne allen Menschen mit. Und ich muss zugeben, wir haben ja einige Jahre in der Schweiz gewohnt, im Berner Oberland. Ich muss sagen, also da, wo andere Urlaub gemacht haben. Und da war es ziemlich einfach, an Gott, den Schöpfer, zu denken, weil jeder Spaziergang war eigentlich ein Staunen. Ja, ich musste mich nur ins Wohnzimmer auf meinen Sessel setzen und konnte den Sonnenaufgang über Eiger, Mönch und Jungfrau beobachten. Es fiel mir nicht schwer, die Herrlichkeit Gottes zu preisen. So, und seit 4 Jahren wohnen wir in Deutschland, und wenn ich heute jetzt morgens aufstehe und mich auf unser Sofa im Wohnzimmer setze, dann starre ich die rote Wand unseres Nachbarhauses an. Die Wohnung ist trotzdem nett und empfehlenswert, also keine negativen Nachrichten für unsere Nachmieter, alles gut. Aber ich muss sagen, das Staunen über die Schöpfung ist weniger geworden, seit wir in Deutschland leben. Aber interessanterweise, was macht dieser Psalm hier nicht? Der Psalm sagt nicht, die wunderbaren Berge, der kristallklare See oder sowas sind ein Argument für die Herrlichkeit Gottes. Er sagt, es sind der Himmel und die Sonne. Warum? Weil du brauchst kein Paradies, um Gott wahrzunehmen. Und du musst auch nicht Biologe sein, um Gott wahrzunehmen. Himmel und Sonne sind universell. Keiner kann sich diesen Dingen entziehen. Und man kann sagen, selbst der Blinde kann die Wärme der Sonne auf seiner Haut spüren. Gottes Reden in der Schöpfung, ohne Worte zwar, aber spricht eine Sprache, die alle Menschen verstehen. Und deshalb schrieb Calvin: Verschiedene Völker sprechen verschiedene Sprachen, aber die Himmel sprechen eine allen gemeinsame Sprache, um alle Menschen ohne Unterschied zu lehren, sodass sie nichts daran hindert, von den Worten des gleichen Lehrers Nutzen zu ziehen, außer ihre eigene Trägheit. Also Gott redet universell zu allen durch die Schöpfung. Das zweite Un, Gott redet ununterbrochen durch die Schöpfung. Und das zeigt uns Vers 3. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Das heißt, bei Gottes Reden der Schöpfung handelt es sich nicht um eine zeitliche, begrenzte Offenbarung. Es ist nicht so, dass Gott vielleicht ein Jahr gesprochen hat, einen Propheten gesandt hat und dann einfach wieder viele Jahre verstreicht, bevor er einen weiteren schickt. Gottes Reden sind nicht so wie hier Amazon Prime-Tage oder sowas, wo es dann so einen Tag gibt, wo du zuschlagen musst, um ein Angebot zu bekommen, oder wo du vielleicht die Woche gerade einhalten musst, wo Kaufland ein Angebot hat, sondern die Rede, das Reden Gottes ist ununterbrochen. Der Himmel enthüllt die Herrlichkeit Gottes in jeder einzelnen Nacht der Woche, in jeder Woche des Jahres, Jahr für Jahr. Und das seit ihrer Schöpfung. Es hat quasi nie einen Augenblick gegeben, in dem der Himmel uns nicht Zeugnis über Gott gegeben hätte. Und das dritte Wort mit un ist, Gott redet unüberhörbar durch die Schöpfung. Und das zeigt uns Vers 4. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Der Himmel enthüllt also nicht etwas, das verborgen ist, sondern lenkt die Aufmerksamkeit auf etwas, das schon immer offensichtlich war. Gott redet also universell, ununterbrochen, unüberhörbar. Du kannst ihn also nicht verpassen. Du kannst ihn nicht ignorieren. Wie diese Warnmeldung, die auf unserem Handy erscheint. Du kannst es eigentlich nicht verpassen. Und in der Tat ist es genau das, was der Apostel Paulus in Römer Kapitel 1 in den Versen 19 bis 20 schreibt. Ich glaube, jetzt Paulus hier direkt Psalm 19 zitiert, also er tut es nicht direkt, aber er hatte vermutlich Psalm 19 im Sinn, wenn er schreibt: Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Niemand kann sich also herausreden, er habe von Gott nichts gewusst. Aber denken wir immer daran, dass Gott existiert, dass er herrlich ist? Und Paulus schreibt weiter: Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Der Mensch kann Gott also erkennen, er kann ihn eigentlich gar nicht übersehen, aber der Mensch ist nicht blind, weil er nicht Augen hätte, Und es ist nicht so, dass er nicht sehen kann, weil es dunkel wäre, er ist blind, weil er die Finsternis, und sagt uns, dass das Wort Gottes mehr liebt als das Licht. Und er sieht es nicht, weil er es nicht sehen will. Und jemand hat mal gesagt, schlimmer als blind zu sein, ist es, nicht sehen zu wollen. Und der Apostel Paulus macht uns deutlich, woran das liegt. Er sagt, dass wir denn Gott und der Schöpfung oft nicht wahrnehmen, das ist, weil wir dieses Wissen unterdrücken. Entweder vergessen wir, dass Gott der Geber der Gaben ist, oder wir verwechseln den Geber mit den Gaben. Vielleicht würden wir gar nicht so weit gehen, zu sagen, wir wollen den Geber vergessen oder werden den Geber vergessen oder den Geber verwechseln. Aber vielleicht beschäftigen wir uns tatsächlich gar nicht so sehr mit der Natur. Ich erinnere mich an die Diskussion in der letzten Woche in der Gemeindefreizeit. Warum kommt die Natur vor den Büchern? Die Frage, die aufgekommen ist, ist eine spannende Frage. Warum sollten wir uns mit der Natur beschäftigen? Vielleicht empfindest du es gar nicht als so geistlich, sich mit der Schöpfung zu beschäftigen. Geistlicher wäre es doch direkt, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, oder? Und es ist der Prediger Charles Spurgeon gewesen, der mich in der Vorbereitung an Folgendes erinnert hat. Er schreibt: Ich kann die Empfindungen mancher verstehen, welche sagen, dass sie lieber die geistlichen Lehren des Wortes Gottes als dessen historische Berichte lesen und lieber seine Gnaden als seine Weisheit in der Natur gedenken. Aber so vortrefflich eine solche Bevorzugung in einer Weise auch sein mag, also es ist richtig, dass wir die Schrift so wertschätzen, sie ist ja ganz unten, Basis unseres ganzen Lebens, also darauf gründen wir unser Leben. Und doch, sagt Spurgeon, das ist gerade so, als ob du einen Freund hättest, der in der Bildhauerei so tüchtig ist, dass er mit seinem magischen Meißel den Marmor fast lebend und sprechend machen kann. Und nun bist du gewohnt, diesen vorzüglichen Künstler oft zu besuchen. Es macht dir große Freude, mit ihm zu sprechen und dich mit seinen Kindern zu beschäftigen. Aber in seine Werkstatt bist du nie eingetreten. Denn seine Meisterwerke interessieren dich nicht. Nun, sagt Spurgeon, das ist eine armselige Gemeinschaft. Und wenn du jemals in die vollkommene Gemeinschaft mit deinem Freund eingehst, wirst du dich auch für das interessieren, was ihn interessiert. Und die verschiedenen Beweise von der Tüchtigkeit deines Freundes, ob du sie in den Zeichnungen oder Ausführungen siehst, die werden dich entzücken. Und du wirst seine Werke um seinetwillen studieren und ihn wegen der Werke, die seine Handschaft, umso lieber gewinnen. Wenn Gott es für gut befindet, in dem sichtbaren Universum die Hand seiner Macht darzustellen, dann steht es einem seiner Kinder übel an, seine Augen dagegen zu verschließen. Soweit Spurgeon, bringt es also auf den Punkt, wenn Gott spricht in der Schöpfung, dann sollten wir ihn nicht verpassen, weil es ist auch Ausdruck seines Wesens. Aber um es eindeutig auf den Punkt zu bringen, dass Gott in der Schöpfung spricht, das bewirkt eines, es bringt uns in Schuld vor Gott, weil jetzt haben wir nämlich keine Ausrede mehr. Wir können ihn nicht ignorieren, weil er unüberhörbar spricht. Ja, selbst der Stamm irgendwo in Papua-Neuguinea. Und ich würde sagen, wir hadern manchmal damit, dass wir es als ungerecht empfinden, wenn Menschen, die nie was von Jesus gehört haben, in die Hölle kommen sollen. Aber Gott wird Menschen nicht deshalb verurteilen, weil sie nicht an Jesus Christus geglaubt haben, von dem sie nie etwas gehört haben. Das ist der Grund, weil sie keine, oder dass sie keine Vergebung erfahren. Aber sie werden nicht verurteilt für das, was sie nicht gehört haben, sondern dafür, dass sie die Wahrheit, die Gott ihnen mitgeteilt hat in der Schöpfung, dass sie die unterdrückt haben. Gottes Offenbarung in der Schöpfung ist also eigentlich auch ein anklagendes Reden an uns. Denn er spricht universell, ununterbrochen und unüberhörbar. Aber jetzt habe ich uns drei uns genannt, ne? Drei Begriffe mit un. Es fehlt eigentlich noch ein viertes Wort, nämlich unzureichend. Das Reden Gottes in der Schöpfung ist ein Stück weit unzureichend, weil sie bezeugt uns nicht Gottes Wesen in dem Sinne, dass Gott gerecht ist, dass er barmherzig ist, dass er Liebe ist, dass er zornig ist, dass er gütig ist, dass er gnädig ist und voller Mitgefühl ist. Eine allgemeine Offenbarung reicht zwar aus in der Schöpfung, um uns zu verurteilen, es reicht aber nicht aus, um uns zu retten. Wenn Gott nur durch die Schöpfung gesprochen hätte, dann wäre es tatsächlich frustrierend. Ja, das wäre so frustrierend. Vielleicht kennt ihr so einen Chef, ja, der sagt immer nur, mit dem ihr vielleicht zusammenarbeiten müsst, der sagt euch immer nur, was ihr falsch macht, was nicht geht und hat immer noch Grund, dich zu verurteilen. Und wenn du es dann wirklich falsch machst, sagt er, ich habe es dir doch vorher gesagt, ich habe dich doch vorher davor gewarnt. aber er sagt dir nie, wie es richtig geht. Aber so ein Chef ist eben unser Gott nicht. Und deshalb hat er uns sein zweites Buch gegeben, nämlich sein Wort. Und das sind die Verse 8 bis 11. Und hier sehen wir, dass Gott in seinem Wort zu dir, zu uns spricht. Man muss sagen, wenn Gott in seinem Wort zu uns spricht, dann können wir ihn zwar ignorieren, aber eigentlich wollen wir ihn nicht ignorieren. Weil wenn wir jetzt hier diese Verse lesen, stellen wir fest, der Psalmschreiber, der sprudelt ja förmlich über vor der Beschreibung des Wortes Gottes. Man kann sagen, er feiert Gottes Gesetz. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Jerusalem war, an der Klagemauer, und ob ihr die gleichen Empfindungen habt wie ich, oder ich erinnere mich noch daran und war ein bisschen überrascht davon, dass ich orthodoxe Juden gesehen habe, Männer, die mit der Tora in der Hand laut gesungen haben und das Gesetz Gottes gefeiert haben. Ich weiß, ob ihr es auch gesehen habt, als ihr in Jerusalem wart. Für mich war das damals interessant. Die haben da laut gesungen und getanzt, mit Gottes Wort in der Hand. Das war ein bisschen ungewöhnlich für mich. Und ich dachte, haben wir eigentlich auch so ein Fest, wo wir Gottes Wort so feiern? Psalm 19 tut es. Wir haben hier wirklich hebräische Dichtkunst vom Feinsten. Und wir haben hier 6 parallele Aussagen in diesen Versen. Und jede enthält 3 Elemente, die ebenfalls parallel sind. Also, sie wollen insgesamt etwas aussagen. Wir könnten uns natürlich die ganzen Details anschauen, aber mir geht es mehr um die Gesamtaussage. Es gibt nämlich 6 Begriffe für die Vielfalt des Wortes Gottes, nämlich Gesetz des Herrn, Zeugnis des Herrn, Befehle des Herrn, Gebot des Herrn, Furcht des Herrn, Bestimmungen des Herrn. Und dann gibt es 6 Adjektive, die genannt werden, um eben dieses Wesen des Wortes Gottes zu beschreiben. Es ist vollkommen, es ist zuverlässig, richtig, lauter, rein, wahr. Also wir haben Formulierungen für das Wort Gottes, wir haben Beschreibungen, Adjektive für das Wort Gottes, und dann macht dieser Psalm noch etwas. Er beschreibt sozusagen die Wirkung des Wortes Gottes. Was löst eigentlich das Wort Gottes aus? Und das sind dann, es erquickt die Seele, es macht den Unverständigen weise, es erfreut das Herz, erleuchtet die Augen, bleibt in Ewigkeit, sind allesamt gerecht. Zusammengefasst, auch bei Gottes Reden in seinem Wort, interessanterweise geht es hier wieder nicht um den Inhalt der Heiligen Schrift, sondern hier wird das Wesen des Wortes Gottes beschrieben und seine Wirkung. Und Vers 11 rundet das dann so schön ab. Die sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigsalm. Man kann wirklich sagen, David ist echt auf den Geschmack gekommen hier, oder? Und um es jetzt in meinen Worten zu sagen, David sagt, wenn Gott durch sein Wort zu dir spricht, dann ist das so gut, dass du es nicht verpassen willst. Und die Art und Weise, wie uns das Wort Gottes hier, Gottes Wort selber beschreibt, soll etwas mit uns machen. Es sagt noch gar nicht, was in diesem Gesetz drinsteht, sondern sagt, wie es ist und welche Wirkung es hat. Und das fordert uns heraus. Und ich denke, auf mehreren Ebenen. Man könnte die Frage stellen, wie denkst du über Gottes Wort? Was erwartest du von Gottes Wort? Wie behandelst du eigentlich Gottes Wort? Beginnen wir mal mit der ersten Frage. Wie denkst du eigentlich über Gottes Wort? Hier wird Gottes Wort beschrieben als wahr, zuverlässig und vertrauenswürdig. Warum ist das wichtig? Denn gerade in einer Zeit, wo viele Fake News durch die Gegend gesendet werden, ist es umso wichtiger zu sagen, das, was Bestand hat, das, was sicher ist, das, worauf wir unser Leben bauen können, ist das Wort Gottes. Ja, wenn du einen Faktencheck brauchst, dann ist der hier zu finden und nicht irgendwo anders. Und ich denke, Gottes Wort als zuverlässig anzusehen, ist gerade auch dann wichtig, wenn wir den Eindruck haben, dass sich Naturwissenschaften und die Bibel widersprechen sollten. Und ich meine, wir sprechen ja gerade darüber, und ich habe es vorhin gesagt, die Bibel ist ein Buch Gottes, die Natur ist auch ein Buch Gottes, Gott hat 2 Bücher und es ist ein und derselbe Autor. Gott ist der Autor der Schöpfung, Gott ist der Autor der Bibel. Das heißt, diese 2 von einem Autor stammen, wir sollten unterstellen, dass dieser Autor sich nicht in seinem Wort oder in seiner Schöpfung widerspricht. Und um jetzt Spurgeon nochmal zu zitieren, er sagt, der ist der Weiseste, der sowohl das Weltbuch als auch das Wortbuch als 2 Bände desselben Werkes liest und Bezug auf sie denkt, weil mein Vater hat sie beide geschrieben. Und ich denke, manchmal tun wir das auch ganz praktisch. Ich habe das früher mal wieder mal kennengelernt, gerade auch in der Schweiz, weil es ja da auch so schön war, dass Leute schon mal gesagt haben, also heute am Sonntag, Ja, ich habe jetzt einen Spaziergang in der Schöpfung jetzt hier in den Bergen vorgezogen vor einem Gottesdienstbesuch, weil Gott redet auch zu mir in der Schöpfung. Wir würden sagen, natürlich, auf jeden Fall. Aber hier werden die zwei Bücher Gottes gegeneinander ausgespielt. Da wird gesagt, ja, das eine ist schon in Ordnung und das andere brauche ich nicht so sehr. Dabei ist klar, die Schöpfung verkündet die Werke Gottes. Sie steht nicht im Widerspruch zur Bibel selbst. Sie ist aber unzureichend. Wir brauchen das Wort Gottes. Also, wie denkst du über das Wort Gottes? Hat es tatsächlich genug, darauf sein Leben zu bauen? Also ist es richtig, ist es wahr? Aber nicht nur das. Ich erinnere mich noch in meinen jugendlichen Jahren, etwas, was mich damals auch sehr geprägt hat in meiner Entwicklung, war die Feststellung, dass Gottes Wort nicht nur richtig und wahr ist, sondern dass Gottes Wort auch gut ist. Das ist vielleicht nicht so umwerfend, aber ich finde, das ist ein Unterschied. Ob ich sage, ich höre nur auf jemanden, also zum Beispiel, wenn wir als Eltern unseren Kindern sagen, mach das nicht, und sie einfach nur gehorsam sind, weil sie sagen, okay, ist halt richtig, weil der Papa das sagt, oder ob sie sagen, okay, das, was der Papa sagt, das ist tatsächlich auch gut für mich, ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und ich glaube, dass uns das auch hilft in der Nachfolge Gottes. Weil das, was uns dieser Psalm hier deutlich macht, ist mehrmals, Gottes Wort ist nicht nur richtig, es ist auch gut. Christen sind oft begeistert von der Herrlichkeit der Natur, aber was sie nicht zu feiern, ist manchmal, dass Gottes Gebote tatsächlich gut sind. Und vielleicht auch als Nichtverheirateter bist du herausgefordert, körperlich rein zu bleiben. Und du weißt vielleicht, und du bist sogar davon überzeugt, dass es Gottes Gebote sind, dass du rein bleibst. Aber wovon du vielleicht noch nicht überzeugt bist, ist, dass das auch gut für dich ist. Und ich denke, dass wir auch daran arbeiten dürfen in der Überzeugung, auch für uns, Gottes Gebote sind nicht nur richtig. Was ist das Gute daran? Wir haben manchmal den Eindruck, Gottes Gebote schränken doch ein. Und wir beschäftigen uns ja in unserem Bekenntnis immer wieder ja auch mit den 10 Geboten. Und da stellen wir fest, Gottes Gebote sind uns gegeben, nicht nur damit wir erkennen, auch damit wir erkennen, dass wir vor Gott schuldig sind. Sie sind uns aber auch gegeben, um zu sehen, das ist Gottes Weg eines guten Lebens vor ihm. Was ist also das Gute daran? Menschen nicht zu töten. Das ist nicht so schwer, oder? Aber was ist das Gute daran, körperlich reinzubleiben bis zur Ehe? Und diese Fragen zu stellen, nicht nur, was ist richtig, sondern was ist auch gut daran? Und ich denke, wie uns Psalm 19 hier darstellt, ist, Gottes Worte sind auch gut für uns. Übrigens ist Gottes Wort auch nicht nur richtig, Gottes Wort ist auch nicht nur gut, Gottes Wort ist übrigens auch schön. Das haben wir vielleicht immer wieder auch vernachlässigt. Aber hier, wie Psalm 19 beschrieben wird, ist ja nicht ohne Grund eins der schönsten Psalmen, wie manche behaupten. Gottes Wort ist auch schön. Und deshalb sollten wir uns nicht schämen, Gottes Worten zu folgen. Schließlich ist Psalm 19 eine Feier des Worten Gottes. Aber noch etwas. Ich meine, wir leben ja heute auf der anderen Seite des Kreuzes, kann man sagen. Was sind denn die Bücher der Bibel, wenn ich so fragen würde, was sind so eure Lieblingsbücher? Und ich vermute mal, in einer Gemeinde wie unsere werden viele sagen, der Römerbrief ist so ein guter Brief. Sie liegt sicher daran, dass wir es letztens auch in der Bibelstunde bei uns hatten. Aber der Römerbrief, der sprüht doch nur so vom Evangelium. Das ganze Buch ist doch wirklich eine Zusammenfassung des Evangeliums. Das ist richtig. David preist das Gesetz Gottes. Und wir müssen uns vorstellen, damals hatte er vermutlich nur die Tora, die 5 Bücher Mose gehabt. Ja? Und diese beschreibt er als vollkommen, als sicher, als wahr, als schön. Wie viel mehr sollten wir, die wir auf der anderen Seite des Kreuzes leben, das Gesetz Gottes, die ganze Schrift feiern? Und wie viel mehr sollten wir, die wir schon zurückschauen dürfen und sagen dürfen, Jesus war schon auf dieser Erde? Ja, Johannes schreibt ja, wenn wir über das geschriebene Wort Gottes nachdenken, dann schreibt Johannes uns in Kapitel 1 und schreibt dort in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Es ist also die Schrift, die uns Jesus als das fleischgewordene Wort Gottes vorstellt. Dieses Wort Gottes, wo David vielleicht nur ahnen konnte und schon so ausführlich beschreiben konnte, wir gucken zurück und dürfen sagen, wir wissen sogar noch viel mehr. Wir dürfen wissen, dass dieses fleischgewordene Wort Gottes Mensch geworden ist, unseren Platz eingenommen hat, am Kreuz gestorben ist, damit wir Gemeinschaft haben dürfen. Und deshalb ist dann die spannende Frage, wie behandeln wir das Wort Gottes? Wie denken wir darüber? Wie denken wir über das Wort Gottes? Was erwarten wir eigentlich von dem Wort Gottes? Und deshalb die Frage, wie gehen wir also damit um? Ja, behandeln wir es so. Ich habe mal gehört, es gibt eine Violine in der Schweiz, die soll vor mehr als 2,5 Jahrhunderten von Stradivari gebaut worden sein. Napoleon hat sie da irgendwann mal seinen Generälen dann geschenkt. Und diese ist heute aus Sicherheitsgründen in einer gepanzerten Vitrine untergebracht. Elektronische Alarmeinrichtungen und Filter gegen gefährliche Strahlungen beschützen jetzt diese Violine. Mit einem Wort, diese Violine ist in Sicherheit. Aber stumm. Eine Violine ist dafür da, gespielt zu werden. Nicht damit sie schön aussieht. Und manchmal behandeln wir unsere Bibeln wie unsere Violinen, ja, als ein Objekt des Studiums vielleicht manchmal. Vielleicht beschäftigen wir uns sehr stark damit. Wir können genau sagen, wer diesen Brief geschrieben hat an wen und was dieses oder jenes Wort bedeutet. Das ist alles richtig und schön, aber wir lassen die Bibel nicht für uns erklingen. Denn was David hier macht, ist, er bleibt nicht nur bei diesen zwei Büchern stehen, nicht nur bei dem Buch der Schöpfung, nicht nur bei dem Buch des geschriebenen Wortes. Er geht nämlich weiter und sagt im Vers 12: Auch dein Knecht wird durch sie belehrt und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Und hier kommen wir zum dritten Teil, nämlich Gott spricht durch dein Leben zu dir, durch sein Werk in dir, und das solltest du nicht verpassen. Gott hat in der Schöpfung und in seinem Wort so klar und deutlich geredet, weil er alle, die Ohren haben zu hören, zu einem Leben der Heiligkeit bewegen will. Es war nie Gottes Absicht, dass Gottes Wort einfach nur beobachtet wird. Gott sagt in seinem Wort, Gott will Täter des Wortes. Und wenn das Wort so gut ist, wenn ich dann auf mein Leben schaue, dann stelle ich fest, ich erfülle dieses gute Wort nicht. Ich sehe sogar manchmal nicht die Zuverlässigkeit dieses Wortes. Ich sehe manchmal nicht das Schöne. Ich sehe manchmal nicht das Gute in diesem Wort. Und am Ende dieses Psalms, nach all dieser Gottesoffenbarung in der Schöpfung und in seinem Wort, ne, nachdem wir nach oben geschaut haben in die Schöpfung, nachdem wir nach unten geschaut haben in Gottes Gesetz, schauen wir nach innen auf unser eigenes Leben und fragen uns mit David: Verfehlungen, wer erkennt sie? Das heißt, David beschäftigt sich mit seiner eigenen Unwissenheit. Und dann, das ist Vers 13, fragt er in Vers 14: Auch vor mutwilligen Verfehlungen bewahre deinen Knecht. Und hier spricht er über vorsätzliche Sünden. Man kann sagen, David guckt auf sein Leben und stellt fest, ich habe möglicherweise versteckte Sünden, von denen ich nichts weiß. Und selbst mutwillige Sünden, wie kann ich denn die eigentlich vermeiden? Also wie begegnet Gott jetzt deiner Unwissenheit über deine Schuld, aber auch deiner Unfähigkeit, nicht mehr zu sündigen? Schauen wir uns mal Vers 13 an. Verfehlungen, wer erkennt sie? Und er bittet dann hier darum, sprich mich los von denen Sünden, von die Sünden, die verborgen sind, die ich gar nicht kenne. Ja, wir haben heute 1. Johannes 1, Vers 9 gehört. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Und ich bin so aufgewachsen, dass ich gelernt habe, wenn ich ganz konkret Schuld bekenne, die ich weiß, die vergibt Gott mir dann. Wisst ihr, das Problem, das David hier hat, ist? Vermutlich habe ich noch irgendwelche Sünden, die ich nicht mal weiß, die ich nicht mal kenne, die Gott mir noch gar nicht offenbart hat, die irgendwo in meinem Leben schlummern. Und manchmal muss ich sagen, bin ich vielleicht auch dankbar, dass Gott nicht mit all seiner Klarheit in meinem Leben alle meine Sünden auf einen Schlag mir deutlich macht, weil das würde ich vermutlich gar nicht aushalten. Aber dieses Bewusstsein zu haben, vermutlich habe ich irgendwo was drin stecken und ich weiß es nicht mal. Und das ist genau das, was David ausdrückt. Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Und hier geht es nicht nur darum, dass wir Täter sind, dass wir sündigen, sondern dass wir Sünder sind. Was wir Dinge manchmal gar nicht wissen. Und ich finde, das ist so eine befreiende Botschaft, zu wissen, ja, vermutlich weiß ich es nicht mal. Und genau damit darf ich auch zu Gott kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr schon mal Träume habt, die ein bisschen speziell sind. Ja, dass man Träume habt, manchmal, dass man eine Bank ausraubt. Und das fühlt sich dann manchmal, oder auch Ehebruch begeht im Traum und wacht auf und denkt, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Man ist dann froh, dass das nur ein Traum war, aber trotzdem so manchmal dieses, muss ich mich jetzt schlecht fühlen? Ist da meinem hab ich zu Recht Schuld auf mich geladen? Habe ich irgendwie im Unterbewusstsein irgendwelche Begierden, die jetzt in meinen Träumen wach werden? Weißt du, wer das kennt? Ich denke nicht, dass Gott uns verurteilt für ein Unterbewusstsein, sondern dass wir für unsere Handlungen, für unsere Entscheidungen, für unsere Wollen verurteilt werden. Aber ich denke, dieser Vers kann uns helfen, mit all diesen Sachen noch umzugehen. Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Und gleichzeitig geht er dann weiter und sagt, er beantwortet nicht nur die Unwissenheit, habe ich jetzt Sünde begangen oder nicht, steht da noch etwas in meinem Leben, sondern auch die ganze Frage der Unfähigkeit. Er sagt, Gott bewahre mich auch vor mutwilligen, vor vorsätzlichen Sünden, damit sie nicht über mich herrschen, dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Und ich finde auch das so tröstlich, wenn du von Schuldgefühlen geplagt bist. Ich finde diese zwei Verse, Gott, vielleicht weiß ich auch nicht mal Dinge, wo ich mich sogar schuldig fühlen sollte. Bitte vergib auch diese mir und dann gleichzeitig, aber bewahre mich davor, dass diese Dinge mich zu den Dingen führen, dass Sünde über mich herrscht. Wir sollen doch über die Sünde herrschen. Und so denke ich, können diese zwei Verse echt tröstlich sein für uns, die wir auch immer wieder mit Schuldgefühlen zu kämpfen haben, weil wir wissen dürfen, das Blut von Jesus am Kreuz hat für alle Schuld bezahlt. Auch für die, die mir nicht bewusst sind. Ich fand das mal ganz hilfreich für mich zu wissen, als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist er für alle vergangene Schuld gestorben, für die gegenwärtige Schuld und für die zukünftige Schuld. Als er gestorben ist am Kreuz, da war meine Schuld noch praktisch gar nicht geschehen. Christus ist für all diese Schuld gestorben. Und das lässt uns zum letzten Vers kommen und mutig aussprechen, lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Gott und mein Erlöser. Was für eine Anbetung. Oder wenn wir zurückschauen auf die Schöpfung oder nach oben schauen, in Gottes Wort schauen und in uns selber schauen, am Ende bleibt eigentlich nur Herr, mein Fels und mein Erlöser. Und wenn man so drüber nachdenkt, wir feiern ja heute Pfingsten, wenn man so drüber nachdenkt, wir haben in diesem Psalm nicht nur eine ganz schöne Dreiteilung, wenn man so will, von Schöpfung, Bibel und mein eigenes Leben, sondern auch die Dreieinigkeit in Aktion. Gott, der Vater, der häufig als Schöpfer wahrgenommen wird, der große Schöpfer, er wird in den ersten Teil beschrieben. Dann Christus, das fleischgewordene Wort Gottes, in dem zweiten Teil. Und dann, wer bewirkt denn die Sündenerkenntnis? Wer deckt denn all das Verständnis auf? Wer bewirkt denn, wer bewahrt mich davor zu sündigen? Wer ist es? Es ist der Heilige Geist. Und deshalb gehört ihm alle Ehre, unserem Fels und unserem Erlöser. Amen.